Und hier an diesem Weihnachtsnachmittag, an diesem Weihnachtsabend sind wir hier in der Bibelgemeinde zusammengekommen aus verschiedenen Gründen. Entweder wir sind heute Abend hier, weil wir bereits glauben, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist, dass Gott existiert, dass Christus Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist. Oder wir sind vielleicht auch nur aus Tradition hier, weil es ja zumindest bis vor einiger Zeit noch in Deutschland üblich war, zumindest an den christlichen Feiertagen in die Kirche zu gehen oder in die Gemeinde zu gehen. Aber auch das nimmt ja leider, ich bin sehr traurig darüber, immer mehr ab. Und wieder einige sind vielleicht auch nur hier, weil sie einfach eingeladen wurden. Aber aus welchem Grund auch immer du hier bist, wir freuen uns darüber und ich kann dir bereits jetzt versichern, dass du nicht nur die richtige, sondern vor allem eine wichtige Entscheidung getroffen hast, nämlich hier zu sein, um ein Stück weit einmal aus Gottes Wort etwas Genaueres zu hören. Und ich möchte dazu einmal einen Text einblenden. Das ist der Ausgangstext, Jesaja 9, Vers 1 und dann die Verse 5 und 6. Dort heißt es: Das Volk, das in Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und in diesen Ausgangsversen, da geht es schon um nichts anderes als um Jesus Christus. Aber wir müssen einmal schauen, wenn wir auch die Weihnachtsgeschichte hören, egal ob aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Lukas-Evangelium, wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, dann geht es ja auch ein Stück weit darum, ist diese ganze Sache jetzt einfach auch glaubhaft? Ist das wirklich so geschehen? Ist auf den Aussagen der Bibel nun Verlass? Oder ist es tatsächlich nur ein Märchenbuch, wie leider ein Großteil der Menschheit das behauptet? Aber wenn wir wirklich Beweisen Glauben schenken wollen, dann müssen wir heute Abend genau zuhören, denn es gibt eine Menge Beweise, die wirklich beweisen, dass Gottes Wort, dass die Bibel, und wir werden uns nachher auch dazu Verse anschauen, weil viele dann einwenden und sagen, ja, ist doch von Menschen geschrieben. Ja, sicher, das sagt die Bibel selber. Aber sie erklärt dann auch, aus welchem Hintergrund. Aber es ist schon gewaltig, wenn man einfach sieht, wie genau die Bibel mit ihrer Information, mit den Vorhersagen, die es in der Heiligen Schrift in der Bibel gibt, wie genau und exakt sie ist und vor allem, wie es dann auch eingetroffen ist. Wenn wir sehen, diese Verse hier aus dem Jesaja, die sind circa 700 Jahre, bevor Christus auf die Erde kam, sind diese Verse verfasst worden. Und überhaupt, das ganze Jesaja-Buch ist ja ein alttestamentliches Buch. Wir wissen das, Altes Testament, Neues Testament. Die gesamte Bibel umfasst 66 Bücher. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament, ein Prophet. Und diese Abschrift des Propheten Jesaja hat man in den 70er Jahren in, was wir heute auch den Nahen Osten nennen, in Qumran, hat man eine genaue Abschrift dieses Jesaja-Buches gefunden. Man datiert sie genau auf die Zeit, in der sie geschrieben wurde. Und es wird ja immer behauptet, ach, im Laufe der Jahrtausende ist es zu Übersetzungsfehlern gekommen und da haben sie sich das so ein bisschen hingedreht und hingebaut, wie sie es gerne wollten. Nein, man hat gesehen, jeder Punkt, jedes Komma aus dieser Jesaja-Rolle stimmt mit der Bibel überein. Es ist ein erster, krasser Beweis für die Wahrhaftigkeit und Glaubhaftigkeit der Bibel. Aber es geht ja nicht nur um die Geburt Christi, sondern es geht ja um das ganze Thema, um seinen stellvertretenden Tod, um die wahrhaftige Auferstehung und die Verheißung der Bibel für alle Christusgläubigen auf ein Leben nach dem physischen Tod. Also ist es nun alles Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Und ich hoffe, dass am Ende des Gottesdienstes, dass Gott dir das Herz geöffnet hat, dass du auf jeden Fall anders gehst, als du gekommen bist. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Bibel Gottes Wort fehlerfrei, irrtumslos, oder sie ist, wie von unzähligen, ich habe das bereits gesagt, behauptet, dass es nur ein Buch ist mit einigen guten und gesunden menschlichen Lebensanschauungen. Aber wir werden sehen. Wir sehen, dass wir hier an diesem Weihnachtsfest, in diesen Versen daran erinnert wird, dass wir daran erinnert werden, welch ein wunderbarer Ratgeber Gott ist in Christus und welch ein wunderbarer Teil der Dreieinigkeit er von Ewigkeit her ist. Er ist der wahrhaftige Friedefürst, der Fürst des Friedens. Aber der Herr Jesus hat noch einen weiteren, besonderen Namen, der, so könnten wir auch sagen, nicht sein Rufname war, der aber eine tiefgehende Bedeutung in der Bibel hat. Und diese Bedeutung ist unermesslich wichtig. Namen in Israel, aber auch im gesamten orientalischen Gebiet, haben in den allermeisten Fällen immer eine Bedeutung. Das heißt nicht so wie bei uns, wir hören einen Namen oder finden einen Namen gut, nennen unsere Kinder so. Nein, im gesamten Nahen Osten, wenn man jemanden beim Namen nennt, hat es zum allergrößten Teil immer eine Bedeutung, dass dieses Kind oder dieser Mensch diesen Namen bekommt. Und sie sollen auch immer ein Stück weit über diese Person aussagen. Jesus heißt übersetzt, wer weiß das? Jahwe ist Rettung, heißt Jesus übersetzt. Aber Jesus, und ich zeige das noch anhand der Schriftstellen auf, Jesus hat auch den Namen Immanuel, so wie wir unseren jüngsten Sohn genannt haben. Immanuel, Gott ist mit uns. Also nicht umsonst trägt Jesus den Namen Immanuel, denn Gott ist durch ihn mit uns Menschen. Es ist ein weiterer Name, den der Herr Jesus hat, aber der den Menschen nicht so sehr geläufig ist. Christus wiederum ist kein Name, sondern es ist ein Titel und es ist die lateinische Version des griechischen Wortes Christos, was bedeutet Gesalbter. Es gibt in der Bibel mehrere tausend Verheißungen, von denen sich ein Großteil bereits nachweislich und wortwörtlich erfüllt hat. Aber gerade wenn es um den Immanuel, wenn es um Jesus Christus geht, sprechen wir über eine der bekanntesten, wenn nicht sogar die wichtigste und bekannteste Weissagung, das heißt Weissagung ist eine erfüllte Vorhersage der gesamten Bibel. Wenn wir heute überhaupt noch davon hören, dann werden wir meistens in der Advent- und Weihnachtszeit darauf hingewiesen, dass der Prophet Jesaja, ich erwähnte das, ca. 700 Jahre vor der Geburt von Jesus, von der Geburt des Immanuel, das Wunder der Jungfrauengeburt bezeugt hat. Einmal mehr bezeugt gerade die Weissagung und punktgenaue Vorhersage über die Geburt und den Auftrag des Sohnes Gottes die Übereinstimmung, die Vollkommenheit und absolute Glaubwürdigkeit der Bibel im Kontext, das heißt als Ganzes, als zusammenhängendes Gotteswort. Das Christuszeugnis des Alten Testamentes, zum Beispiel wenn man es aus dem Hebräerbrief liest und predigt, trägt wesentlich zur Glaubensgewissheit bei. Die Übereinstimmung von den Schriften der Bibel, deren Entstehungszeit Jahrhunderte in Anspruch nahm, kann aufgrund ihrer Genauigkeit bis ins kleinste Detail nicht von Menschen erdacht worden sein, ich zeige das auch nachher deutlich auf, sondern ausschließlich nur von Gott dem Schöpfer inspiriert und gewirkt sein. Denn der allmächtige und allwissende und allgegenwärtige Gott sagt in seiner Güte, in seiner Gnade und Fürsorge, gerade wegen ihres Unglaubens und wegen ihres Misstrauens, den Menschen auf fast allen Gebieten Geschehnisse voraus, um auf der Grundlage und den punktgenau eintreffenden Ereignissen das Vertrauen der Menschen auf ihn und sein Wort, die Bibel, zu gewinnen. Und dazu wollen wir uns ein paar kurze Stellen aus der Bibel anschauen. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr nicht denkt, Ja, das hat er sich alles aus den Fingern gesogen, er mag ja ein guter Redner sein. Nein, das Wort Gottes soll für sich selber sprechen. Und ihr müsst entscheiden, ist da was dran oder ist da nichts dran? Wenn wir zum Beispiel schauen, Jesaja 42, 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Das sind alles Vorhersagen, wenn man sieht, die auf Christus bezogen sind. Und wenn man Jesaja Kapitel 53 liest, dann kann man haargenau sehen, dass das, was hier vorhergesagt ist, eingetroffen ist. Dass der Herr Jesus kein Mensch war von außerordentlicher Pracht und Schönheit. Dass er zerschlagen wurde, dass er gefoltert wurde, dass er am Kreuz starb. Das ist alles dort, wortwörtlich in Jesaja 53, ist das vorhergesagt. Und vor allem, siehe, das Frühere ist schon eingetroffen, was gesagt wurde, und Neues verkündige ich, ehe es überhaupt geschieht. Das ist nämlich Grundlage der Bibel. Sie sagt die Dinge voraus und die Menschen müssen eigentlich nur warten, dass sie eintreffen. Eine weitere Stelle ist Jesaja 44, 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels, ich weiß keinen. Immer wieder haben Menschen gesehen, auch im Umgang, wie Gott mit Israel umgegangen ist und was Gott an Israel alles für Verheißungen getan hat und was worüber sich Israel freuen konnte, war alles ein sichtbarer Beweis. Und die Völker, die damals mit Israel, also zu dieser Zeit, lebten, haben das auch erkannt und sprachen immer vom Gott des Volkes Israel, dass es keinen anderen Gott gibt als ihn. Auch die Ägypter haben das am Ende erkannt. Nach 400 Jahren Knechtschaft hat Ägypten Israel ziehen lassen. Und Pharao bekannte, es gibt keinen Gott außer dem Gott Israels. Nebukadnezar, der bekannteste Monarch oder ich sage einmal Herrscher der damaligen Zeit, Herrscher des Babylonischen Reiches, hat am Ende gesagt und angekündigt, es gibt keinen Gott außer den Gott des Volkes Israel. Alle anderen Götter sind nichtige Götzen von Menschenhand gemacht. Das waren zwei der mächtigsten Männer, die jemals auf der Erde gelebt haben, der ägyptische Pharao zu der Zeit und Nebukadnezar. Und beide mussten am Ende bekennen, nur der Gott des Volkes Israel ist der einzige und wahrhaftige und lebendige Gott, der handelt und dessen Taten man sehen kann. Und er verkündigt uns den Heiland, den Messias. Jesaja 46, 9 bis 10. Gedenkt an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und da ist nur die Frage, ob man sich die Mühe macht und einmal schaut, was denn diese ganzen Dinge, die Gott dort vollbringen wollte, was er angekündigt hat und was bereits geschehen ist. Und wer sich dann wirklich die Mühe macht und da einmal richtig nachforscht, der wird sehen, dass Gott alles, alles erfüllt hat. Und ich sag mal, in der Relation, was schon alles erfüllt worden ist und was noch vorhergesagt ist, was noch erfüllt wird, das ist gar nicht mehr so viel, bis Christus dann einmal wiederkommt. Johannes 13, Vers 19, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und diese Stelle ist ganz, ganz wichtig jetzt für alles. Das ist, was ich vorhin andeutete, dass die Schrift wirklich, die Bibel selber sagt, dass nicht Menschen sie sich einfach ausgedacht haben oder dass sie nicht abstreitet, dass die Bibel von Menschenhand geschrieben wurde, aber auf konkrete Anweisung von Gott durch seinen Geist. Menschen haben keine eigenen Gedanken in die Bibel geschrieben, sondern es wurde ihnen von Gott durch seinen Geist eingegeben, was sie schreiben sollten, was Gott der Menschheit als ein ewiges Erbe in der Bibel hinterlassen hat. 2. Petrus 1, 19 bis 21. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift, also von der Bibel, von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet und es später aufgeschrieben. Also hiermit macht die Bibel wirklich klar und sagt, ja, die Bibel ist von Menschenhand geschrieben worden, aber das, was geschrieben ist, sind keine menschlichen Weissagungen oder menschliche Gedanken oder menschliche Wünsche, sondern es sind Worte, die Gott punktgenau aufgetragen hat, dass die Menschen, die Apostel und eben die Propheten des Alten Bundes, sie aufschreiben sollten. Aber was ist nun das ganz Besondere an der Emmanuel, an dieser Gott ist mit uns Weissagung? Nun, sie ist die erste wörtliche Ausführung einer alttestamentlichen Stelle im Neuen Testament und die erste von fünf, um die herum der Evangelist Matthäus, also der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, die Geburts- und Kindheitsgeschichte des Herrn Jesus darstellt. Mit wenigen Sätzen möchte ich zeigen, dass von und zu dieser Weissagung deutliche Fingerzeige in die gesamte Bibel weisen. Wer das später einmal haben will, ich kann das ausdrucken lassen, der kann sich das anschauen. Also das geht vom ersten Buch Mose oben, da sind wir noch im Paradies, geht es dann weiter über die Erzväter, über die Jungfrauengeburt, also über die Vorhersage, über den Davidischen Bund, über Israel, über dann den Eckstein, der verworfen wurde, aber zum Eckstein geworden ist und so weiter und so weiter. Da ist haargenau von Anfang bis zum Ende alles in der Bibel ganz konkret vorhergesagt. Und wenn wir einmal schauen in Matthäus 1, 18 bis 23, die Geburt Jesu aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, das heißt, sie waren noch nicht wie Eheleute miteinander leben und hatten also nichts Sexuelles miteinander, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Auch hier sehen wir, dass die Bibel ehrlich ist. Josef hat mit dem Gedanken gespielt, sie zu verlassen. Aber da hatte Gott dann eingegriffen und ihm durch den Engel gesagt, warte, sie hat mit keinem anderen Mann etwas gehabt. Das, was in ihr heranwächst, ist von Gott selbst, ist vom Heiligen Geist gezeugt. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, da haben wir es wieder auch vorhin von der Grafik, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihn dem Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jahwe ist Rettung, Jesus. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und jetzt schauen wir, was hat denn Jesaja überhaupt gesagt? Jesaja 7,14, 700 Jahre vorher. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. 700 Jahre vorher wurde das so angekündigt und der Evangelist Matthäus beschreibt es dann so, wie es tatsächlich geschrieben steht. Wisst ihr, ich war ja am Donnerstag zu einem kleinen Eingriff unter Narkose im Krankenhaus und als ich dann aufwachte, war der operierende Arzt da und nicht im Delirium, sondern schon wieder voll bei Sinn, bin ich dann kurz mit ihm ins Gespräch gekommen und wir sind dann auch auf die Bibel zu sprechen gekommen und wir sind dann, ich hätte bald gesagt komischerweise, auch auf Weihnachten gekommen und auf die Jungfrauengeburt. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch, wir haben ein bisschen gesprochen und dann sagte er zu dem Pfleger, und da kommen Sie mal her, das ist sehr interessant, hören Sie sich das mal an, kommen Sie mal her. Und dann waren wir also zu viert und dann sagte ich zu ihm, ich habe innerlich wirklich auch gesagt, Herr, ich brauche jetzt die richtigen Worte. Und dann sagte ich zu ihm, wissen Sie, das mit der Jungfrauengeburt, das ist ja immer durch die Jahrtausende so lächerlich. Ja, komm, eine Jungfrau wird schwanger. Ich sage heute, Sie als Mediziner, und wenn Sie das richtige Fachgebiet haben, dann ist es doch gar kein Problem, dass heute jede Jungfrau schwanger werden kann. Und er sagt, ja, Herr Rosenberg, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber da haben Sie ja völlig recht. Ja? Also wenn man sieht, wie Gott es auch zulässt, dass Menschen ganz nüchtern heute überlegen und sagen, was zu dieser Zeit und vielleicht vor 50 Jahren noch sagen, nein, das ist nie möglich. Das ist heute eine Kleinigkeit. Ja? Und dann habe ich ihn gefragt, schauen Sie, Herr Doktor, und wenn es Ihnen als Menschen schon möglich ist, warum soll es dann Gott, wenn es denn diesen Gott gibt, warum soll es ihm da nicht möglich sein, dass eine Jungfrau schwanger wird? Und da hat er gesagt, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da haben Sie recht. Dann sollte es damit aber auch gewesen sein, dann haben wir noch ein bisschen über das gesprochen, was er bei mir gefunden hat. Aber ich habe gemerkt, irgendwie hat ihn das beschäftigt, dass er sagte, tja, wenn das uns Menschen möglich ist, dann muss es Gott ja wohl auch möglich sein, wenn es denn diesen Gott gibt. Nach Vers 1, 22 aus dem Matthäus-Evangelium musste Marias Jungfrauengeburt also geschehen, damit Gottes Wort sich also auch hier als Wahrheit, als wahrhaftig darstellte, um zu erfüllen, was Jesaja 700 Jahre vorher vorausgesagt hatte. Es gibt Menschen, die glauben es aber trotzdem nicht. Ja, und das ist eben die Frage, ich kann Beweise akzeptieren oder ich kann Beweise auch einfach vom Tisch wischen. Da kann natürlich niemand etwas gegen machen. Es gibt ja auch einige, die behaupten, im Urtext würde das, nur das Wort stehen, junge Frau und nicht Jungfrau. So ist zumindest die feministische Fehlinterpretation. Aber wenn wir nicht wirklich kindisch sein wollen, dann ist es nach Matthäus 1, 18 bis 19 deutlich, dass gerade Josef wohl sehr genau den Unterschied kannte zwischen einer jungen Frau und einer Jungfrau. Also das wird ihm sehr wohl bewusst gewesen sein. Und deswegen, gerade hier können wir sehen, dass ein jahrtausendelanges Belächeltsein mit Jungfrauengeburt heute überhaupt nicht mehr belächelt werden darf, weil es der Realität entspricht, dass so etwas möglich ist. Bei Menschen schon. Und dann sollte es nicht bei Gott möglich sein. Es ist auch nicht das einzige Mal, dass solche Dinge geschehen. Wenn wir an Sarah denken, damals die Frau von Abraham aus 1. Mose 18, oder die Mutter Simsons von diesem außerordentlich starken Mann aus dem Richterbuch, oder Hannah, 1. Samuel 1. Das sind Frauen gewesen, die waren von der Anatomie her überhaupt nicht imstande, Kinder zu bekommen. Oder sie waren in einem Alter mit 90, wo man bestimmt keine Kinder mehr bekommen kann. Aber Gott hat auch ihnen Kinder verheißen und sie haben Kinder bekommen. Das ist also nicht die einzige Sache in Bezug auf Kinder bekommen, dass das unmöglich ist unter besonderen Umständen. Also da gibt es schon mal keinen Zweifel mehr an der Jungfrauengeburt. Wer heute sagt, das ist ein Märchen, der belügt sich selber. Der Immanuel-Name gehört untrennbar zur Jungfrauengeburt beziehungsweise zur Gottessohnschaft Jesu Christi. Immanuel, das haben wir jetzt mehrfach gehört, heißt Gott mit uns. Es ist also Gott selbst, der in Christus mit uns ist. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums klingt das noch einmal wunderbar an. Da sagt der Herr Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeiten. Der Name Immanuel ist jetzt nicht zum Rufnamen des Herrn Jesus geworden, aber Immanuel ist identisch mit seinem Wesen. Er trägt den Titel Gott, weil er Gott ist. Und zwar der Gott, der mit uns ist, der mit uns sein will, der auch mit dir sein will. Trüge er den Namen nur, weil der Evangelist Matthäus das zum Beispiel für effektvoll hielt, dann dürften wir als Menschen nicht zu ihm beten. Denn wenn wir es dennoch täten, dann würden wir nichts anderes tun als Götzenanbeter. Das heißt, Menschen, die irgendwelche Bilder oder Statuen oder sich Dinge gemacht haben, die sie für göttlich erklären und die sie dann anbeten, die aber tatsächlich doch nichts tun können. Aber es geht sogar noch viel, viel weiter zurück. Die ersten Bibelausleger fanden schon im 1. Mose 3, Vers 15, dem sogenannten Protevangelium, das bedeutet Erstevangelium, einen deutlichen prophetischen Hinweis wieder auf die Jungfrauengeburt. Und dann wollen wir einmal diese Stelle ganz kurz betrachten. 1. Mose 3, 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Da ist also, wo die Schlange Eva verführt hat. Eva ist drauf reingefallen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, also der Schlange, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier hören wir nichts von Josef. Hier ist nur von der Frau die Rede. Der Same der Frau. Der Same der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten soll, ist also nur Nachkomme von Eva, nicht von Josef. Ein menschlicher Vater ist, wenn wir es recht bedenken, auch gar nicht möglich. Und warum? Das ist ganz wichtig, warum? Und da können wir uns das mal zu anschauen. Johannes 1, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist Jesus. Wisst ihr, den Feind, den Gegenspieler Gottes, Teufel, Satan, die alte Schlange, den hätte doch niemals ein Mensch besiegen können. Den kann nur Gott besiegen. Auch er ist ja nur ein geschaffenes Wesen und trotzdem ein Mensch hätte ihn nicht besiegen können. Deswegen, Jesus ist uns Menschen gleich geworden, von der Frau, seine menschliche Seite, aber von Gott gezeugt, von göttlicher Macht, ist die andere Seite, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und erkennt ihr dann die Tiefgründigkeit dieser Worte? Den Teufel, den Gegenspieler Gottes, kann nur Gott überwinden, kein Mensch. Und doch muss der Schlangenüberwinder gleichzeitig Mensch sein, denn er wurde ja von einer Frau geboren, so wie es verheißen wurde. Die Immanuel-Weissagung macht die Jungfräulichkeit bei der Geburt des Messias, so denke ich nun klar und deutlich noch einmal, und zeigt uns auch diesen tiefen Hintergrund. Am Kreuz hat dann Christus das Böse in dieser Welt, den Satan, endgültig besiegt. Der Mensch Jesus Christus ist für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat unseren Schuldenzettel bei Gott bezahlt. Aber die Gottheit Jesu hat den Tod selbstverständlich überwunden. Das hat er in der Auferstehung bewiesen. Und deshalb kann nur er, der Immanuel, Schuld vergeben und den neuen geistlichen Menschen mit ewigem Leben krönen. Und das ist wunderbar. Das ist diese wunderbare Botschaft von Weihnachten. Gott wurde Mensch, er hat den Tod besiegt und alle, die an ihn glauben, sind an diesem Sieg teilhaftig. Deswegen war der Engel und sagte, siehe, ich verkündige euch eine frohe Botschaft, keine Drohbotschaft, sondern eine frohe Botschaft. Aber auch eine weitere, besondere Vorhersage, Prophezeiung gibt uns Gott in Bezug auf Jesus bereits im Alten Testament beim Propheten Hesekiel, dessen Wirkungszeit wir auf ca. 600 vor Christus datieren können. Er wirkte unter anderem zu der Zeit, wo auch die Propheten Jeremia und Daniel ihren von Gott befohlenen Dienst verrichteten. Schauen wir mal. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. So will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen, dass sie künftig nicht mehr zur Beute werden sollen, und ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Hier lesen wir, dass Gott persönlich der gute Hirte seines Volkes sein will. Dass David nicht dieser Hirte ist, das zeige ich euch in einer kleinen Ecke weiter noch einmal. Aber dass er aus diesem Bund mit David, dass er aus diesem Stammbaum vom David kommt, das ist das, was die Bibel hier anspricht. Gott will persönlich der gute Hirte für Israel sein, das steht hier, aber auch für die Heiden. Das möchte ich jetzt, oder kann ich jetzt zeitgemäß nicht weiter auslegen. Israel hat Christus vorübergehend abgelehnt und deswegen sind wir Heiden ja mit in diesen Heilsplan Gottes einbezogen. Das geht ja aus dem Römerbrief, in dieser Predigtreihe, in der wir uns sehen. Da kümmern wir uns ja gerade darum. Und wir können das hier sehen. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Das ist aus Psalm 2. Das ist also auf Christus. Eine Aussage auf Christus. Oder hier Psalm 89. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe meinen Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinen Samen festgründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Hier ist also nicht David selber angesprochen, sondern aus seiner Blutlinie heraus ist Jesus gekommen. Das können wir auch im Stammbaum Jesu deutlich sehen. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen, davon wird er nicht abgehen. Einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Psalm 132. Also nicht David selbst, David auch nicht Salomo, der ja direkt danach kam, sondern Jesus, der aus dieser Blutlinie, aus diesem Stammbaum herauskommt. Das ist Christus, das ist der Emmanuel. Und wenn wir jetzt schauen, Gott sagt, er will seinem Volk, er will den Menschen einen Hirten geben, der sie weiden soll. Alttestamentlich. Jetzt schauen wir ins Neue Testament. Erstmal nochmal, jetzt haben wir diese Jesaja-Stelle, die überspringe ich mal. Johannes 10. Wahrlich, ich sage euch, hier spricht jetzt Jesus Christus selber. Wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis, sagte Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Und da sagt er ihnen jetzt, was es bedeutet. Wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und jetzt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe und so weiter. Jesus ist dieser Hirte, den David in den Psalmen angekündigt hat, den Gott in den Propheten angekündigt hat, dass er selbst der Menschheit ein ewiger und guter Hirte sein will. Und Jesus bezeichnet sich hier als diesen guten und ewigen Hirten. Und jetzt komme ich auch zum Ende, ihr Lieben, wenn wir noch einmal sehen, diese Ausgangsstelle. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Weihnachten beruht auf einzig und allein auf Jesus Christus, den Emmanuel, an dessen Geburt wir an diesen Festtagen besonders gedenken. Und auf diesen Schultern ruht die einzige, wahrhaftige und ewige Herrschaft. Er ist, wie wir ganz zu Anfang hörten, der wunderbare Ratgeber, der nicht mit menschlich begrenztem Verstand und Emotionen die wahrhaft Christusgläubigen berät, sondern er berät sie in göttlicher Weisheit, mit göttlicher Allmacht und mit Allwissenheit. Mit einer rettenden und bedingungslosen Liebe, die er am Kreuz auf Golgatha unter Beweis gestellt hat. Er ist der starke Gott, Teil der Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ihm, Jesus Christus, dem Emmanuel, ist nach dem Ratschluss Gottes alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Er ist der ewige Vater, der Friedefürst. Gott ist nach seinem Wort aus Hebräer 13, Vers 8, derselbe gestern, heute und auch in alle Zukunft, die es noch gibt. Er ist ewig, das bedeutet, er ist ohne Anfang und er ist ohne Ende. Er war immer da und er wird immer da sein. Denk doch einmal nach, bei seiner Geburt gab es keinen Raum in der Herberge, doch der Himmel über ihn geriet in Bewegung. Er besaß nichts, doch deckte er den Tisch für mindestens 5000 Menschen. Er ging nicht über rote Teppiche, aber er ging über Wasser und das Wasser trug ihn. Seine Kreuzigung war das größte Verbrechen, doch in einer weiteren Voraussage der Bibel musste der Sohn Gottes auf diese Weise von der Erde erhöht werden, damit Menschen die Möglichkeit zur Erlösung, zur Errettung bekommen. Als er starb, trauerten nur wenige um ihn, doch die Sonne verhüllte zu diesem Augenblick ihr Licht. Menschen waren empfindungslos wegen ihrer Sünden, aber die Erde erbebte unter der Sündenlast, als sie auf Christus lag. Sünde konnte ihm nichts anhaben und die Verwesung erreichte ihn auch nicht. Und als Beweis, dass Gott der Vater durch sein Opfer vollständig zufriedengestellt war, erweckte er ihn von den Toten. Jesus predigte nur 3 Jahre. Er schrieb kein Buch. Und er setzte sich auch kein Denkmal. Und doch ist nach mehr als 2000 Jahren ist er immer noch die wichtigste Person der Menschheitsgeschichte und er ist Dreh- und Angelpunkt der Zeitrechnung. Er allein ist der, der den Frieden ermöglicht, nach dem sich jeder Mensch in der Tiefe seines Herzens sehnt. Einen Frieden, der unabhängig ist von äußeren Umständen. Christus allein ist es, der den Kriegszustand, der damals zwischen der Schlange und Eva begann und der sich durch die Verfehlungen der Menschen auf das gesamte Menschheitsgeschlecht ausgeweitet hat, der sich auch in der Trennung zwischen Gott und dir persönlich zeigt. Er, Jesus Christus, der Emmanuel, kann durch den Glauben und das Vertrauen an ihn einen wunderbaren und unauslöschlichen Bund des Friedens zwischen dir und Gott bewirken. Bis zum Anfang dieses Jahres hatten wir zumindest in Europa fast 71 Jahre einen Waffenstillstand. Frieden hatten wir nie. Wir hatten nur Waffenstillstand. Aber wenn die Waffen schweigen, heißt das noch lange nicht, dass die Menschen deswegen Frieden in ihren Herzen haben. Hatten wir tatsächlich Frieden? Ich denke nicht. Menschen meinen doch heute, durch Aufrüsten einen vermeintlichen Frieden aufrechterhalten zu können. Sie meinen, Frieden schaffen zu können, indem sie andere das Fürchten lehren. Aber wir müssen nicht nach Europa oder der ganzen Welt Ausschau halten. Schauen wir uns in unserem unmittelbaren Umfeld um. Familie, Ehe, Arbeitsplatz, Nachbarn. Wir haben ja nicht einmal dauerhaft Frieden mit uns selbst. Und was ist mit Gott? Hast du Frieden mit Gott? Die Bibel lehrt uns einiges klipp und klar. Ohne Frieden mit Gott durch Christus kann es keinen langfristigen Frieden geben. In der Welt schon mal gar nicht. Aber auch nicht in der Familie. Auch nicht in der Ehe. Auch nicht am Arbeitsplatz. Und in der Welt, das habe ich schon gesagt, schon mal gar nicht. Was wir alle miteinander brauchen, ist Frieden mit Gott, dem Schöpfer selbst. Und das geht nur über Jesus. Ich habe mit anderen Religionsführern gesprochen, die andere Religionen predigen, auch in den letzten Tagen. Es waren kurze Gespräche, aber knackige und saftige Gespräche. Überall war dasselbe. Es geht in diesen Religionen, bei diesen Menschen, um ein besseres Leben hier auf der Erde. Hier soll alles besser werden. Hier soll alles in so ungefähr in den perfekten Zustand gebracht werden. Die Bibel sagt das nicht, sondern die Bibel sagt, es ist unmöglich. Das Blut der Märtyrer, die Bosheit der Menschen macht es unmöglich, dass hier die Zustände herrschen werden, die wir uns als Menschen in unseren Herzen wünschen. Aber genau diesen Zustand, dieses Friedens, hat der Herr allen verheißen, die an ihn glauben, wenn wir hier, ich sage das mal so leger, den Löffel abgegeben haben, dann ist es der Übergang in das Eigentliche, was sein wird. Da gibt es keinen Anfang, kein Ende. Da sind dann diese Zustände, die wir uns wünschen. Die Bibel beschreibt diesen Ort genau. Sie sagt, kein Schmerz, keine Not, kein Elend, keine Tränen. Sie beschreibt ihn genau. Wir brauchen auch nicht mehr glauben, denn wir werden sehen. Darum ist Jesus gekommen. Darum ist Emmanuel gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen und so den wirklichen und wahrhaftigen Frieden für Herz und Seele zu ermöglichen und zu erhalten. Und als kleine Zugabe schenkt er das ewige Leben. Das, ihr Lieben, ist in der Ganzheit der tiefe Grund von Weihnachten. Nicht Coca-Cola und auch nicht der Weihnachtsmann und auch nicht das Geschenk, worüber man sich vielleicht ärgert oder das Essen, was misslungen ist und was einen riesen Streit bewirkt. Das alles sind Sachen, die können an Weihnachten passieren, aber das ist nicht der Grund von Weihnachten. Der Grund von Weihnachten ist, dass Gott, Religionen gehen immer von hier nach da. Das heißt, sie wollen hier etwas bewirken, um nach oben in irgendetwas zu kommen. Die einen nennen das das Universum, den Kosmos, das Verschmelzen. Die anderen wollen eine Erleuchtung haben. Nein, Gott ist zu uns gekommen, nicht von unten nach oben. Er ist von oben nach unten gekommen, in Christus, im Emmanuel. Und hat uns am Kreuz die Gerechtigkeit verschafft, die allein vor Gott gilt. Das ist wunderbar. Gott hat es getan, nicht wir Menschen. Wir dürfen so, wie wir sind, zu ihm kommen. Und ich möchte noch einmal mit der größten Lüge überhaupt aufräumen. Menschen sagen, ja, wenn ich denn wirklich glaube und ich Christ bin, dann darf ich dies nicht und dann darf ich jenes nicht und dann darf ich das auch nicht mehr. Das steht nirgendwo in der Bibel. Überhaupt gar nicht. Grundsätzlich erstmal ist gar nichts als solches für dich verboten, wenn du dich zu Christus wenn du dein Leben Christus übergibst, wenn du Vergebung deiner Schuld erfährst. Was sich aber ändert, das sage ich dir jetzt, es wird was passieren. Man wird innerlich verändert. Und zwar Dinge, die du sonst für so wichtig hältst, dass du sagst, also wenn ich das nicht mehr habe, ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Es kann dann durchaus sein, dass Gott dich erkennen lässt, so wichtig ist das ja doch nicht. Das kann, muss nicht, aber es kann passieren. Oder dass du zu Dingen, die vorher dein Lebensinhalt waren, dass du plötzlich sagst, ich habe gar keine Lust mehr dazu. Das heißt, du lässt es freiwillig. Nicht dieses, du darfst nicht und die, nein, sondern viele Dinge erkennst du und sagst, du brauchst sie nicht mehr. Oder du willst sie gar nicht mehr, weil du von innen her verändert wirst. Aber nicht, du darfst nicht. Das ist eine der größten Lügen überhaupt. Und deswegen, besonders du, wenn du noch Gott fern bist, nimm Gottes Einladung am besten noch heute an. Merkst du es denn nicht, dass Gott mit dir redet? Er steht jetzt vor deiner Herzenstür und fordert dich in seiner Gnade und Güte freundlich auf, ihn einzulassen. Steht ja, Gott ist nicht, dass eine Erscheinung kommt und du eine Stimme hörst. In vereinzelten Situationen mag das vielleicht so sein. Aber Gott redet durch eine Predigt. Gott redet durch ein Lied. Du merkst, wenn Gott dich anspricht. Und er redet jetzt mit dir. Und deswegen, Lass ihn doch endlich zu deinem wunderbaren Ratgeber, zu deinem ewig himmlischen Vater, zu deinem Fürst des Friedens werden. Und in diesem Sinn möge euch der Herr, unser Gott, bewahren und euch ein von ihm gesegnetes Weihnachtsfest erleben lassen. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, gepriesen sei dein Name, Herr. Danke, Herr Jesus. Danke, Vater im Himmel, dass du den Herrn Jesus, dass du den Emmanuel zu uns gesandt hast. Und danke, Herr, dass wir gar nichts tun brauchen, dass wir gar nichts tun können, um vor dir gerecht zu werden, sondern dass du alles für uns getan hast, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du als Kind gekommen bist, dass du aber nicht Kind geblieben bist, sondern dass du in allem, ähnlich wie wir, versucht wurdest, aber ohne Sünde bliebst. Und deswegen kannst du uns in jeder Situation des Lebens auch als ein wunderbarer Ratgeber zur Seite stehen, uns leiten und führen. Und danke, Herr Jesus, dass du im Gehorsam gegenüber dem Vater unseren Schuldzettel am Kreuz bezahlt hast. Dass du dadurch, Herr Jesus, uns die Eintrittskarte für den Himmel ermöglicht hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dir treulich folgen, die wir schon glauben. Und denen, die noch Bedenken haben oder Zweifel haben, dass du sie überwindest, Herr, und ihnen zeigst, dass du auch sie liebst und dass dein Opfer und deine Liebe besonders auch ihnen gilt. Und ich bitte dich, dass du uns nun in diesem Bewusstsein ein gesegnetes Weihnachtsfest schenkst, in der Gewissheit, Herr Jesus, du kommst bald wieder. Und dafür danken wir dir, Herr, dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich. Amen.